Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern und auf allen anderen Kontinenten, von denen Sie uns zuschauen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich auf unser neues Sendungsformat mit dem Investor und Finanzexperten Leonhard Fischer. Das haben wir über die Weihnachtstage ausgebrütet und schon ein bisschen davor. Wir haben gesagt, wir sollten eigentlich einmal in der Woche über die Schlagzeilen der Weltwirtschaft sprechen auf der Grundlage der Financial Times. Die Financial Times ist ja sozusagen die Pravda, das Zentralorgan der internationalen Wirtschaft. Und wir werden da die wichtigsten News, die wichtigsten Nachrichten, eben die wichtigsten Schlagzeilen der Aktualität hier analysieren, in der Sendung zerlegen. Das heißt, das wird vor allem Leonhard Fischer machen. Allerdings, ich sehe gerade sein Bild, das schwankt ein bisschen. Du bist jetzt in London. Leonhard, ist bei euch der Untergrund schon so wackelig bei der miserablen Performance der Starmer-Regierung? Löst sich da auch alles auf? Fault die Politik gewissermaßen in sich zusammen? Es hatte so ein schwankendes Bild. Jetzt hast du es irgendwie stabilisiert, wieder festen Boden unter den Füßen gewonnen. Ich begrüße dich ganz herzlich heute in der Sendung, aufgezeichnet am 18. Januar 2025 im Jahre des Herrn. Ja, jetzt hast du wieder sicheren Boden, aber es ist ja schon interessant in England. Also die linke Regierung, die ist ja schon am Boden, bevor sie richtig angefangen hat. Oder wie beurteilst du das? Du bist ja im Moment da mittendrin.
Naja, ich bin natürlich dort, wo die größte Gegnerschaft existiert, nämlich nicht in London, sondern in the English countryside, wie man so schön sagt. Dort, wo der wirkliche Schaden entsteht, den die Labour-Regierung anrichtet. Ich weiß auch nicht, warum das schwankt. Also es steht stabil vor mir. Das ist irgendein Algorithmusproblem. Vielleicht versucht Elon Musk uns an der Aufzeichnung zu hindern.
Ja, oder es könnte natürlich auch Desinformation aus Moskau und Peking sein. Das ist ja übrigens meine jüngste These. Man benutzt jetzt die Desinformation im Ausland, um von der Desinformation der eigenen Regierungen abzulenken.
Werden wir
sehen. Also ich hoffe, wie du findest, da noch sicheren Halt oder die Algorithmen sind gnädig.
Also ich habe sicheren Halt, auch steht das Gerät stabil. Was diese Schwankung auslöst, ist, wie man im Englischen sagen würde, above my pay grade. Das verstehe ich intellektuell
nicht. Ja, aber es passt ja eigentlich auch zu unserer Welt. Da schwankt ja vieles, vieles stürzt ein, vieles bricht in sich zusammen. Gehen wir in die Schlagzeilen hinein, gehen wir in die Financial Times, eine wichtige Nachricht. 5% Zinsen in den USA, das hat schon eingeschlagen, das hat die Finanzwelt erschüttert. Wie siehst du das?
Naja, das war das Thema diese Woche. Nach einem sehr guten Arbeitsmarktbericht sind die 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen kurzfristig auf 4,8% gestiegen, woraufhin die Börse eingeknickt ist, Bitcoin runtergegangen ist und so weiter und so fort. Das ist die große Diskussion, ich kann sie mal zusammenfassen unter einem Schlagwort. Die Anleihemärkte werden Donald Trump die Grenzen aufziehen. Das ist natürlich, wenn man all seine Versprechungen nimmt und alles aufaddiert, was er angekündigt hat. Ich muss mich übrigens entschuldigen, dass ich so eine merkwürdig raue Stimme habe. Das sind die schlimmen Viren hier in England. Wenn man das so zusammenfassen möchte, kann man wirklich sagen, der Anleihemarkt macht sich Sorgen darüber, dass Donald Trump das umsetzt, was er angekündigt hat, weil das hieße noch höhere amerikanische Schulden. Und nur, dass das jedem Zuhörer klar ist, Amerika ist zwar zum jetzigen Zeitpunkt die dynamischste Wirtschaft auf der Welt mit den besten Wirtschaftswachstumsraten, wovon wir in Europa nur träumen können, weshalb wir ja auch relativ verarmen. Aber Amerika hat ein jährliches Haushaltsdefizit von über 6% des Bruttosozialproduktes. Das akkumulierte Defizit ist bei über 100% angekommen. Der große Hedgefondsmanager Dalio hat diese Woche gesagt, dass es überhaupt gar keine sagen wir mal, unproblematische Lösung dieses Dilemmas mehr geben wird. Also da ist der Aktienmarkt hin und her gerissen am Wochenanfang, die 5%, dann am Wochenende sind die Zinsen wieder auf 4,6 runter und die Börsen wieder hochgegangen. Ich glaube, alle Zuhörer können sich im laufenden Jahr darauf einstellen, dass dieses Thema nicht so schnell weggehen wird.
Heißt das eigentlich, dass jetzt auch bei uns zum Beispiel die Nationalbanken die Zinsen erhöhen werden? Muss man sich darauf einstellen? Was ist da die Auswirkung auf den Zuhörer, auf den Zuschauer, direkt quasi auf sein Portemonnaie?
Naja, das, was den Leuten so viel Angst macht, ist ja die Tatsache, dass die Zentralbanken die Zinsen gesenkt haben das Jahr über und trotzdem die langfristigen Zinsen gestiegen sind. Um es mal salopp zu formulieren, die Zentralbank entscheidet, wo der Zins ist für Geld, was du dir kurzfristig leihst. Aber der Kapitalmarkt entscheidet, wo der Zinssatz ist, wenn du dir für 10 oder 20 oder 30 Jahre Geld leihen willst. Und das ist immer so ein Indikator des Vertrauens in Wirtschaft und Politik. Und darum wird diese Zahl 5 mit geradezu magischer Obsession beobachtet werden. Sollte sie brechen, sind die Prognostiker der Auffassung, kann es einen faktischen Einbruch am Immobilien- und damit auch am Aktienmarkt geben. Wir werden es weiter beobachten, Roger.
Vielleicht noch eine ganz kurze Anschlussfrage. Wir haben ja dann noch weitere Themen, die wir in der begrenzten Zeit abhandeln möchten. Ist eigentlich dieser Bitcoin-Boom auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass immer mehr Leute glauben, dass diese gigantischen Schuldenberge, die da angehäuft werden, dass das zu einem Schuldenschnitt führen könnte oder dass da plötzlich einfach mit ganz rabiaten Methoden die Regierungen einfach diese Schulden dann auf Kosten der Sparer so abschreiben, jetzt nicht langfristig über Inflation, sondern einfach mal zack mit der Kettensäge weg, sind das auch so Krisensymptome, die man sehr ernst nehmen muss?
Naja, dieser Schuldenschnitt, das ist so ein Traumata in Deutschland, wo sie immer so tun, als ob das ein geldpolitisches Problem gewesen wäre in unserer deutschen Geschichte. Die Wahrheit ist, Deutschland hatte zwei Schuldenschnitte, 1923 und 1945. Und wenn man ehrlich ist, die waren das Ergebnis von Weltkriegen, die wir angezettelt und verloren haben. Also ich glaube nicht, dass man sich über einen Schuldenschnitt so große Sorgen macht. Okay. Aber es ist nicht nur der Bitcoin, der steigt, es ist auch Gold, der steigt. Es gibt eine komplette Neukonfigurierung, die hinter den Kulissen stattfindet, des weltweiten Finanzsystems, das versucht, sich vom Dollar wegzubewegen. Und das sind die Amerikaner natürlich selber in Schuld, weil sie ihre Währung zunehmend als politisches Machtinstrument über Sanktionen eingesetzt haben.
Okay, gut, wir gehen zum nächsten Thema. Wir können hier ja nicht alles in der gebotenen Tiefe behandeln. Die Klimaallianz. Das ist auch eine Schlagzeile hier in der Financial Times. Die sogenannte Klimaallianz bricht zusammen, lottert weg. Die großen Firmen machen da nicht mehr mit bei dieser grünen Finanzpolitik. Was ist dazu zu sagen? Wie beurteilst du das? Das ist ja auch eine große News diese Woche gewesen.
Naja, zunächst mal passt das gerade, weil ab Montag, glaube ich, beginnt doch das größte Speed-Dating-Event der Welt in Davos. Wenn ich das nur mal so ein bisschen zynisch sagen darf, wir haben uns früher einen Witz daraus gemacht, dass wir mal ein Spekulationskonto aufgemacht haben, in dem wir immer das Gegenteil spekuliert haben, was in Davos als Meinung verkündet wurde. Also wenn man dort optimistisch war, sind wir short gegangen. Wenn man dort negativ war, sind wir long gegangen. War das beste Spekulationskonto, das ich je habe. Also ich kann nur jedem empfehlen, regt euch nicht immer da, wo es auftut, einfach das Gegenteil von dem, was die da sagen, führt zumindest zu privater Geldvermehrung. Das ist ja auch eine der Kopfgeburten von Davos gewesen. Als Greta Thunberg noch the hot thing in the world war, kam man also zu der Erkenntnis, jetzt müssen sich alle Firmen der Welt zusammentun, um gegen die Bösen vorzugehen, die noch immer Kohleminen haben oder Öl oder sonst was. Das ist übrigens sehr weit gegangen. Versicherungen haben gesagt, dass sie nie mehr Schiffe versichern, die Kohle transportieren. Banken haben zugesagt, dass sie keine Minen mehr finanzieren und so weiter und so fort. Dieses ganze Ding ist diese Woche zusammengebrochen und zu meiner besonderen Freude unter der Führung der sozusagen Oberpriester, nämlich BlackRock, einer der mächtigsten Vermögensverwalter der Welt.
Die Oberpriester.
Ja, das war, also BlackRock waren die Oberpriester dieser Bewegung. Und die haben also Mitte der Woche bekannt gegeben, dass sie aussteigen, womit sich zwei Dinge zeigen, Roger. Erstens, man soll den Opportunismus der Großkonzerne kann man gar nicht überschätzen. Denn was vor 4 Jahren so richtig war, kann ja heute nicht falsch geworden sein über Nacht. Und zum Zweiten, es ist doch eine gute Nachricht, wenn am Ende des Tages die Wähler entscheiden und nicht die Aktionäre.
Ja, sehr gut. Ja, das ist auch interessant. Also nicht nur die deutsche Autoindustrie hat sich da auf dem Klimaaltar abschlachten lassen, auch andere haben sich da wie Schäfchen von
Oh,
der Greta am Nasenring führen lassen.
darf ich unseren Lesern eine Sache, die sie sich mal anschauen müssen, wenn sie vielleicht mal über eine Investition nachdenken. Als vor 3, 4 Jahren Porsche, also Deutsche können ja nicht so gut tolle Luxusmarken. Das ist ja die Sache der Franzosen und Italiener. Deutsche sind ja eigentlich so langweilige Ingenieure, aber Porsche ist einer der ganz wenigen globalen Marken, die Deutschland aufgebaut hat. Vor 4 Jahren ist Porsche an die Börse gegangen mit einer Börsenbewertung von 60 Milliarden oder sowas. Zur selben Zeit ist auch Ferrari an die Börse gegangen mit einer Bewertung von 15 oder 20 Milliarden. Heute, 4 Jahre später, hat sich die Porsche-Aktie halbiert und die Ferrari-Aktie verdoppelt. Das heißt, die Deutschen haben sogar ihren einzigen wirklichen weltweiten tollen Markenwert. Das hat Volkswagen, diese dubiose Firma, hingekriegt, sogar eine Firma wie Porsche Zyrenien. Also jeder von unseren Zuhörern, die noch an Porsche glauben. Es ist jetzt, wenn ihr noch an Porsche glaubt, jetzt ist die Zeit, die Aktie sich mal anzuschauen.
Gut, ich meine, wenn VW Porsche übernimmt, das ist ja wie wenn Zara Hermes übernehmen würde. Das geht auch irgendwie nicht so recht zusammen. Aber gut, wir kommen zum nächsten Thema. Demografie und Wohlstand. Das ist vertieft worden, das aufgrund, aber vielleicht sagst du etwas, kannst du erklären, was da gemeint ist, wie die Financial Times dieses Thema eingeflogen hat, das Thema Demografie und Wohlstand.
Das war in diesem Falle nicht die Financial Times, sondern der von mir auch sehr geschätzte andere Organ, der Economist. Also diese beiden sind ja die, sagen wir mal, das Neue und das Alte Testament des internationalen Finanzmarktes, aus dem man zitieren muss, wenn man halbwegs intelligent daherkommen will. Der Economist hat einen Artikel geschrieben, wo er also ausführt, dass dieses demografische Problem der großen Nationen, also das ist China, übrigens China auch, Japan, auch Amerika und natürlich allen voran Europa, so groß ist, dass wir das doppelte Produktivitätswachstum bräuchten, das wir in den letzten 10 Jahren hatten, um den Wohlstand aufrechtzuerhalten. Also dieses Demografie ist ja so ein langsames Gift. Wir können darüber reden, keiner merkt die Konsequenzen. Aber irgendwann in 20, 30 Jahren haben halt die Kinder, die heute nicht geboren wurden, auch keine Kinder. Das heißt also eine sozusagen exponentiell laufende Entwicklung, wo man dann irgendwann plötzlich aufwacht und merkt, es sind zu wenig da. Und das hat der Economist mal wieder thematisiert. Für mich, Roger, ist das eines der ganz großen oder wird eines der großen Themen in den nächsten 30 Jahren werden. Heute eben nicht, aber ohne Demografie, ohne Kinder, wird die Zukunft schwer zu gestalten. Und wir haben objektiv zu wenige davon.
Aber stimmt das wirklich? Vielleicht ist das einfach eine falsche Intuition, die ich habe. Ich denke immer, ja, aber diese Demografie, das wird immer erzählt, ja, du hast weniger Kinder, aber es gibt ja immer mehr Menschen auf dem Planeten Erde, das ist ja auch eine Tatsache, das ist eine, ja, also demografisch hat ja die Welt hat auch ein demografisches Problem, hat eigentlich eine Überbevölkerung. Aber wir haben eine Unterbevölkerung, beziehungsweise wir haben immer weniger Kinder. Aber ist das wirklich mit einer Zwangsläufigkeit? Warum wird dann der Wohlstand kaputt gehen? Warum gleicht sich das nicht irgendwie aus über die merkwürdigen Wanderungen und weiß nicht was, was es sonst noch
Naja,
alles gibt?
über Migration kann sich das ausgleichen. Aber leider müssen wir ja feststellen, dass Migration nicht den erhofften ökonomischen Effekt hat, zumindest nicht in Europa, weil es zum großen Teil Migration in die Sozialsysteme und nicht in den Arbeitsmarkt ist. Amerika steht auch da anders da. Amerika hat eine sehr produktive Migration. Unter dem Strich gehen die Menschen, die nach Amerika migrieren, ob legal oder illegal, alle in den Arbeitsmarkt rein. Ja. In der Schweiz und in Deutschland ist das leider nicht der Fall.
Bill Gates hat am letzten World Economic Forum in einem Schlusspanel gesagt, er erwarte, dass es eine Art globale Umverteilung gebe. Also eben die demografisch schwachen Länder der alten Industriestaaten, vor allem in Europa, die werden ärmer, aber der sogenannte globale Süden, die werden zulegen, weil die sitzen auch auf sehr vielen Rohstoffen. Glaubst du das? Also kommt jetzt sozusagen der ganz große historische Backlash der Westen, der Norden, der über Jahrhunderte da mit der Peitsche und mit dem Kanonenboot den Ton angegeben hat, auch mit der wirtschaftlichen Tüchtigkeit, mit der Innovation, mit der ganzen auch geistigen Revolution, die hier stattgefunden hat. Wird es jetzt irgendwie eine Art Wachablösung geben, eine vermögensmäßige Wachablösung, dass im Süden unten dann plötzlich die Prosperität stattfindet, während wir da gewissermaßen am Hungertuch nagen werden?
Also dieser Begriff des Südens ist sowieso irreführend. Demografisch gibt es hauptsächlich einen Raum auf der Welt, der extrem wächst, das ist Afrika. Wenn du also, dann musst du diese Frage so formulieren, wird Afrika das Wohlstandszentrum der Zukunft sein? Das halte ich für faktisch ausgeschlossen. Mhm. Auf jeden Fall für sehr unwahrscheinlich. Es ist übrigens sehr interessant zu beobachten, alle erfolgreichen Nationen, die wir zurzeit in der Weltwirtschaft erleben. Also diese Wachablösung ist ja nicht vom Norden in den Süden, sondern eher vom Westen nach Asien. Also China, Indien. Aber das waren alles Nationen, die auch vor einigen hundert Jahren sehr erfolgreich waren. Es ist sehr interessant zu beobachten, dass die, die jetzt diesen Aufholeffekt machen, Nationen sind, die schon historisch auch sehr mächtig waren, nur die Industrialisierung halt an ihnen vorbeigegangen ist und die das jetzt mit großer Geschwindigkeit aufholt. Ich bin kein Anhänger dieser These, um es ganz klar zu sagen.
Du bist ein?
Kein Anhänger dieser These, dass der Süden den...
Ah, okay. Eben der Süden, also der Osten. Okay, dann ein anderes Thema, das ja auch unglaublich ist. Jetzt haben wir in den USA ein TikTok-Verbot. Bis vor kurzem war, glaube ich, noch der Elon Musk versucht, TikTok zu kaufen, da der Präsidentenberater. Jetzt wird TikTok verboten. Also das riecht jetzt ja auch nach Korruption in der Trump-Regierung. Kaum ist da der X-Besitzer dabei, der da reinmischelt und dann plötzlich wird ein riesiger Konkurrent, wird da verboten in den USA. Sehen wir jetzt hier also die ersten Befürchtungen wahr werden, die ja die Skeptiker dieses Power-Duos da, dieses Power-Couple, Elon Musk und Donald Trump da immer schon prognostiziert haben. Auch du hast ja da gewisse Fragezeichen gesetzt, ob das gut herauskommt, wenn da der Multimilliardär mit seinen Geschäftsinteressen plötzlich im Herzen, im Zentrum der Regierung mitmischelt. Ist also jetzt Amerika auch auf dem Weg hier zu einer Art Bananenrepublik mit Trump, wo da einfach unliebsame Konkurrenten, die da einem in der Regierung nicht passen, die werden abgestellt. Das TikTok-Verbot.
Naja, zunächst mal zur Ehrenrettung von Donald Trump und Elon Musk. Das war eine der Entscheidungen der Biden-Regierung, die diese Woche vom amerikanischen obersten Gericht bestätigt wurde. Also das war nicht mal eine Entscheidung von Trump. Aber das Gerücht, dass Elon Musk versucht haben soll, ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt, dann TikTok zu kaufen, das ist natürlich eine Sache mit einem ganz unangenehmen Geschmäckli. Ich muss dir allerdings eine Illusion nehmen, Roger. Amerika war immer schon ein Land, das, sagen wir mal, eine sehr große institutionelle Nähe zwischen den Mächtigen der Wirtschaft und der Politik gehabt hat. Ich möchte fast sagen, ganz anders als die Schweiz historisch. Es war immer eine sehr enge Verzahnung. Was halt anders ist, ist, dass es so öffentlich gelebt wird. Also früher hat man ja hat man das unterm Tisch verstecken wollen. Jetzt sind wir hin und knutschen miteinander und wir sollen das auch noch toll finden.
Aber ist das überhaupt begründet, so ein TikTok-Verbot? Ist das gerechtfertigt? Man hat immer gesagt, ja, das sind die Chinesen, die saugen jetzt da die Daten ab, das ist gewissermaßen, das sind die Tentakel, das sind die Social-Media-Tentakel da dieser bösen Regierung von Xi Jinping in Peking, mit denen versuchen sie uns da irgendwie die Körpersäfte abzuzapfen. Ist das gerechtfertigt, dieses TikTok-Verbot?
Naja, also die Amerikaner würden sagen, gibt es ein einziges amerikanisches Social Media Unternehmen, das in China überhaupt am Markt ist? Nein, die Chinesen haben alle ausgeschlossen. Die einzigen Trottel auf der Welt, die sich digital kolonialisieren lassen, was wir ja schon mal thematisiert haben, sind wir Europäer. Die Amerikaner lassen das einfach nicht zu. Da sind natürlich knallharte Geschäftsinteressen dahinter. TikTok ist einfach zu erfolgreich. Diese Behauptung, dass TikTok jetzt mit chinesischer Propaganda unschuldige amerikanische Kinder auf die böse Seite verführt, das halte ich für grotesk. Es ist ein Machtfaktor. Und die Amerikaner, das muss man einfach mal bei aller Freimarktrhetorik akzeptieren, sind nun mal ein Imperium. Und imperiale Mächte mögen keine anderen Imperien. Es wird ein ganz großes Thema sein, dieser Konflikt Amerika-China. Es gab jetzt übrigens einen interessanten Artikel, der die Frage aufstellte, dass es sein kann, dass Donald Trump seine Russlandpolitik radikal ändert, weil es im strategischen Interesse der Amerikaner wäre, Russland auf die eigene Seite gegen China zu ziehen. Also das wird sehr spannend und wir sind erst am Anfang dieses Konfliktes. Wir werden noch sehr viel darüber zu diskutieren haben und erleben. Darf ich, wenn ich nur eine Bemerkung dazu machen darf,
Bitte.
wieder weißt du, uns Deutschen fällt nichts anderes ein, weil das ist unsere wichtigste Industrie, muss ich schon wieder über Autos reden, obwohl ich nicht mal ein guter Fahrer bin. Aber wenn du heute ein Auto kaufst, Roger, bist du ja unter einer Dauerbeobachtung, nicht? Das Auto ist ja nicht mehr dein Auto. Dieses Auto wird ja zentral regiert von der Firma, die es dir verkauft hat. Und die könnten ja mit einem Knopfdruck deine Software abstellen. Dann bleibst du mit deinem Auto liegen. Deshalb ich ja nur noch Autos vor 2017 kaufe. Das hat aber auch ein ganz reales Problem. Wenn wir irgendwann alle chinesische Autos fahren würden, könnte Peking per Knopfdruck unseren Straßenverkehr lahmlegen. Diese weltweite Vernetzung von Software kreiert, und TikTok ist sozusagen nur die Spitze des Eisberges, kreiert ein völlig neues Problem im sogenannten Freihandel. Wenn du früher ein Auto gekauft hast, war deins und du konntest damit machen, was du wolltest. Du musstest im Zweifel den Vergaser reparieren, aber dann fuhr das Ding. Heute werden alle diese Sachen, und das geht jetzt eben bis zu deinem Kühlschrank, werden zentral von Computern kontrolliert. Wenn du also chinesische Sachen kaufst, unterwirfst du dich in gewisser Hinsicht der chinesischen Software oder der amerikanischen. Wir sind in einer völlig neuen, vernetzten Welt angekommen. Und das mit künstlicher Intelligenz, wir wissen überhaupt noch gar nicht, was das für Konsequenzen haben wird. Diese TikTok-Entscheidung ist eine machtpolitische. Und sie ist der Beginn einer Auseinandersetzung, die gerade erst anfängt.
Lieber Leonard, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen und ich habe immer mitgelitten mit deiner Stimme. Ich wollte dir schon da ein Ricola zuschieben, da aus
Oh ja,
meinem
Ricola,
Lobvorrat, weil
genau.
das habe ich mir auch gestern, habe ich da nonstop für meine Stimmschonung vor der Rede im Albisgürtli. Aber ich kann es dir hier nicht einfach, das geht eben noch nicht mit den Social Media, ich kann das noch nicht da in den Bildschirm hinein drücken. Aber ich danke dir umso mehr für deine heldenhafte, auch stimmliche quasi Performance hier und es war sehr interessant. Ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung, wenn wir die Schlagzeilen der Weltwirtschaft hier zergliedern und zerlegen. Ganz herzlichen Dank. Dir noch gute Erholung nach Großbritannien, nach England und der Countryside. Und unseren Zuschauern wünschen wir ein interessantes und zuversichtliches Wochenende mit der Weltwoche. Auf allen Kanälen sind wir für Sie da, bleiben wir für Sie da. Und eben, Sie sehen es, wir schonen uns nicht, um Ihnen die Informationen immer wieder hier aus erster Hand präsentieren zu können. Alles Gute und einen schönen Tag.
Danke.